Das Thema für die heutige Predigt heißt: Christus ist mein Leben. Wahrscheinlich, wenn du so über dein Leben nachdenkst, kannst du sagen, ja, das stimmt. Zu 70%, zu 80%, vielleicht sogar zu 100%. Dann können wir ja jetzt wieder heimgehen. Nein, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen. Und als ich mich so auf die Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte, die ich schon lange mal von jemandem gehört habe, wieder eingefallen. Eine Geschichte von einem Abenteurer, der 2 Tage durch die Wüste gefahren war. Und dann hat er dort einen Wasserverkäufer getroffen. Und er hat gefragt, na, was kostet denn ein Liter Wasser? Und der hat ihm gesagt, wahrscheinlich war es eine andere Währung, aber er hat ihm gesagt, 2 Euro. Und dann sagte der Abenteurer, also das ist hoffnungslos zu teuer, und ist weitergefahren. Kurze Zeit später hat der Motor angefangen zu stottern und er ist irgendwo in der Wüste stecken und stehen geblieben. Am 4. Tag hat er ein Fieber gekriegt von der Hitze. Und am 5. Tag hat er geschrien in die leere, hoffnungslose Wüste hinein: 1.000 Euro für einen Liter Wasser. Und er dankte Gott von Herzen, als er am 7. Tag aufgewacht ist und irgendwelche Beduinen ihm seine Lippen mit ein paar Tropfen Wasser benetzt haben. Wie dumm von diesem Mann, dass er dem, was so wichtig war, so wenig Wert beigemessen hat. Und doch ist es das, was sich bis heute im Leben von Menschen doch tausendfach wiederholt. Die Dinge, die eigentlich so bedeutungsvoll sind, haben oft so wenig Wert im Leben von Menschen. Und deshalb ist auch in unserer Gesellschaft es so, dass Gott in die Bedeutungslosigkeit versunken ist, das aber noch lange nicht heißt, dass er deshalb unwichtig geworden wäre. Und ich glaube, auch wir Christen müssen uns immer wieder so diese Frage stellen: Gott, wo bist du eigentlich in meiner Prioritätenliste? Gott, wie wichtig, wie bedeutungsvoll bist du eigentlich? Oder wirst du erst bedeutungsvoll, wenn am 7. Tag die Beduinen mir die Lippen benetzen? Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich in tiefen Problemen stecke, gewinnst du dann erst an Bedeutung? Oder bist du diese Priorität Tag für Tag für Tag in meinem Leben? Und ich habe festgestellt, in einer Gesellschaft, die immer ich-zentrierter ist, gewinnt das Ich immer mehr an Bedeutung und Gott wird immer mehr zu einer Nebensächlichkeit, auch im Leben vieler Christen. Wir brauchen ihn, um Probleme zu lösen, wir brauchen ihn, um Wünsche zu erfüllen und wir sind dann enttäuscht, wenn sich nicht alles gleich so erledigt, wie wir es uns denn wünschen würden. Paulus erinnert uns daran, dass es in meinem Leben nicht primär um mich geht, dass ich nicht das Zentrum meines Lebens bin, nein, sondern dass ich eigentlich er der Mittelpunkt ist und eigentlich mein Leben um ihn drehen sollte. Dass mein Leben sich immer wieder neu justieren muss an einem Fixpunkt und dieser Fixpunkt heißt Jesus. Christus ist mein Leben. So schreibt Paulus in Philipper 1, Vers 21. Ob Jesus Nebensache oder Zentrum in meinem Leben ist, hat ganz viel damit zu tun, welches Bild ich von mir selbst habe, wie wichtig ich mich selbst nehme und welches Bild ich von Gott habe, wie wichtig oder nebensächlich er ist. Paulus, er sitzt im Gefängnis, er liegt in Ketten gefangen und dennoch diktiert er noch in dieser Situation einem Schreiber Briefe an die christlichen Gemeinden. Und ich staune darüber, wenn ich seine Briefe lese. Er schreibt davon eben, Christus ist mein Leben. Einer dieser Briefe geht an die Philipper. Wovon würden wir wohl reden, wenn wir im Gefängnis liegen würden, vor allem in einem Gefängnis der damaligen Zeit, und wenn wir dann Briefe schreiben würden? Vielleicht von der harten Pritsche, wenn es überhaupt eine gegeben hat. Oder von dem schlechten Essen, von der feuchten Zelle, von dem Rheuma, das uns die Knochen spüren lässt, von der großen Ungerechtigkeit vielleicht, die wir erfahren haben. Wir wissen, Paulus saß unschuldig im Gefängnis. Von der Untätigkeit, zu der wir vielleicht gezwungen sind. Aber Paulus schreibt nichts von alledem. Nein, Paulus macht es deutlich. Er weiß, dass nicht die Umstände seines Lebens der bestimmende Faktor sind. Sie bestimmen auch nicht, wer Gott ist, weil er seinen Gott kennt. Kann er sagen, mit Haut und Haaren möchte ich nur eines, nämlich nur das sehen, dass Gott durch mich verherrlicht wird. Und deshalb schreibt er aus dem Gefängnis in seinem Brief an die Philipper im ersten Kapitel im 21. Vers folgende Worte. Ich will nun nur das eine, dass auch jetzt Christus durch mich verherrlicht wird, sei es durch Leben oder Tod. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob du jemanden fragst, was hältst du eigentlich von Jesus Christus, oder ob du jemanden fragst, was bedeutet Jesus Christus für dich ganz persönlich. Paulus würde sagen, wenn du mich fragst, was Leben ist, dann habe ich nur eine Antwort. Leben ist für mich Christus. An ihm allein macht sich der Sinn meines Lebens fest. Leben und Christus sind für mich zwei Begriffe, die sich unmittelbar austauschen lassen. Christus ist Leben und Leben ist Christus. Paulus, er hatte diese Gottesbegegnung, wir alle kennen diese Geschichte, als er vom Pferd fiel vor Damaskus und dieses gleißend helle Licht ihm begegnet ist. Und Jesus, den er bisher verfolgte, für ihn zum Zentrum wurde, er vor ihm kapitulierte. Zugegeben, wahrscheinlich hat keiner von uns heute Morgen hier in diesem Raum eine so dramatische Gottesbegegnung gehabt. Aber ich glaube, jeder von uns braucht sie. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, die die Lebensrichtung neu justiert und ausrichtet, die mir Sinnhaftigkeit und auch Blick über dieses Leben hinaus in die Ewigkeit gibt. Wir brauchen es, ihm, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Eine Begegnung der Gnade, eine Begegnung der Vergebung, eine Begegnung, in der sich der Mittelpunkt meines Lebens völlig neu justiert. Johannes 3, Vers 30 formuliert es folgendermaßen, da schreibt der Schreiber, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Wisst ihr, Nachfolge und Jüngerschaft ist ein Weg, der genau diesem Ziel für unser Leben folgt. Und auf unserem tagtäglichen Weg der Nachfolge und in den Fragen, auf die wir vielleicht auch keine Antworten haben, in den herausfordernden Momenten werden wir uns immer und immer wieder neu entscheiden müssen, mit Paulus zu sagen, Christus ist mein Leben. Nicht die Umstände bestimmen meine nächsten Schritte. Nicht die Umstände sind es, die mein Denken gefangen nehmen dürfen, sondern nein, Christus ist mein Leben. Wisst ihr, Jesus sucht nicht Menschen, die ihn irgendwie bestaunen oder zujubeln, die an ihren Palmsonntagen Hosianna rufen und in den schweren Momenten ihn ablehnen oder von ihm weglaufen. Jesus braucht nicht irgendwelche Bewunderer. Nein, er sucht Menschen, die ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Es war ein gewaltiges Erlebnis, als Jesus mit 5 Fischen und 2 Broten 5000 Menschen satt gemacht hat. Ja, es war ein veränderndes Erlebnis, als 10 Aussätzige geheilt wurden. Und doch sind 9 auf ihren eigenen Wegen weitergegangen. Ja, da war dieser reiche junge Mann, der echtes Interesse hatte an Jesus Christus und dem der Weg der Ewigkeit aufgezeichnet wurde, für den aber dann sein Lebensstil, sein Wohlstand zum Stolperstein wurde, der ihn von der Nachfolge Jesu abgehalten hat. Die Menschen liebten Jesus als Problemlöser, aber sie liebten ihn nicht als König. Jesus sprach von dem Brot des Lebens und von der engen Beziehung zu ihm. Jesus lud immer wieder Menschen ein, auf ihn zu hören und mit ihm zu leben. Aber das war den meisten zu viel. Ein bisschen Jesus wollten sie schon haben. Aber dass Jesus ihr ganzes Leben bestimmen sollte, das war ihnen einfach entschieden zu viel. Am Ende blieben nur noch 12. 12 Jünger. Was würde Jesus jetzt sagen? Würde er sagen, hey Leute, jetzt kommt es auf euch drauf an. Ich brauche euch, meine Gedanken in diese Welt hinauszutragen. Oder ich kann auf euch auf keinen Fall verzichten. Aber was sagt er? Nein, er sagt keines von denen. Er fragt sie eine Frage. Wollt ihr auch weggehen? Wisst ihr, Jesus kann es sich leisten, so zu fragen, weil er nicht auf uns angewiesen ist. Er braucht uns nicht. Wisst ihr, wenn der Hirte dem verlorenen Schaf nachläuft, dann nicht, weil der Hirte das Schaf braucht, sondern weil das Schaf den Hirten braucht. Jesus möchte freiwillig geliebt sein. Jesus möchte Menschen, die freiwillig mit ihm unterwegs sind in diesem Leben. Jesus will freiwillig geliebt werden. Und wer Liebe will, muss Freiheit geben. Und deshalb antwortet ihm Petrus schlussendlich, Herr, wohin sollen wir gehen? Wie es Jesus lebte, ich glaube, so ist es auch wichtig in deinem und in meinem Leben, auch in der Begegnung mit Menschen in unserem tagtäglichen Leben, einfach eine offene Gastfreundschaft für alle die zu leben, die irgendwie irgendetwas bei Jesus suchen. Menschen einzuladen, ihnen zu begegnen. Aber es geht auch um seinen umfassenden Anspruch an unser Leben. Du und ich, wir sind zur Nachfolge. Du und ich, wir sind zur Jüngerschaft gerufen. Sein Leben zu teilen, uns von ihm formen zu lassen und so Teil einer Trägerschaft zu werden, einer Trägerschaft, einer weltweiten Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern. Und es ist dieser Prozess der Jüngerschaft, der mein Leben verändert, der mein Leben führt und mich aus der Ich-Zentriertheit herausholt, hinein in eine Jesus-Ausrichtung und Jesus-Zentriertheit. Dieser Jesus, der seine Jünger fragt, ob sie auch weggehen wollen, er macht auch für uns, für dich und für mich unmissverständlich klar, dass Jüngerschaft nur zu seinen Konditionen stattfinden kann. Nachfolge bedeutet zuallererst, Jesus gibt die Richtung vor, ich folge ihm nach. Folgen wir diesem Jesus? Dann hat Gott nur ein Ziel damit. Er möchte uns verändern, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Mein Denken, mein Reden, mein Handeln, es orientiert sich an dieser Frage, Jesus, wie würdest du in dieser Situation reagieren, agieren, handeln, denken, antworten oder reden? Kein junger Jesus, der nicht auch gleichzeitig Botschafter ist, für ihn. Durch dich und mich als Nachfolger Jesu wird Jesus in dieser Welt heute gesehen, gehört, erlebt, wahrgenommen. Während wir Jesus folgen und anderen helfen, ihm zu folgen, werden wir uns bewusst, dass auch wir nicht das perfekte Leben leben. Nein, wir versagen. Nein, wir merken die Diskrepanz zwischen unserem Anspruch, unserer Botschaft und unserem tagtäglich gelebtem Leben. Und deshalb brauchen wir es, täglich aus dieser Gnade Gottes für uns zu schöpfen, wieder aufzustehen und wieder weiterzugehen. Und das ist heute die beste Botschaft. Gott ist da und er ist es, der uns verändert und er ist es, der nicht aufgibt und er ist es, der festhält an meinem Prozess der Veränderung, der Erneuerung, an meinem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Jünger Jesu sind Menschen, die keine Alternative zu Christus mehr kennen. Paulus kann sich sein Leben nie mehr ohne Jesus vorstellen und deshalb sagt er, Christus ist mein Leben. Und dann fährt Paulus fort in diesem 21. Vers der Philipper an die Philipper: Sterben ist mein Gewinn. Wahrscheinlich kennen wir diesen Satz vor allem von den Beerdigungen her. Dort wird er oft zitiert: Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und viele verstehen ihn dann so: Ja, der Verstorbene, er hat Schmerzen gehabt, der Weg war zu schwer gewesen, es war am Ende eine Qual für ihn. Nun muss er nicht mehr leiden, er spürt nichts mehr und deshalb ist Sterben für ihn ein Gewinn, eine Erlösung. Aber dieses Verständnis ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Paulus mit diesem Satz zum Ausdruck bringen wollte. Es kursieren ja selbst in christlichen Kreisen ganz skurrile Vorstellungen von Sterben und vom Tod und die mit der biblischen Offenbarung an sich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also ich sag's euch, ich lebe noch sehr gerne und ich bin auch gerne noch ein paar Jahre hier, aber dennoch möchte ich heute Morgen zum Ausdruck bringen: Ewigkeit ist nicht etwas, mit dem wir anfangen sollen, uns irgendwann jenseits der 80 zu beschäftigen. Nein, ich glaube, Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, hat einmal gesagt, der Sinn des Reisens besteht darin, ans Ziel zu kommen. Versteht ihr? Dein und mein Leben, es ist eine Reise, aber der Sinn von deinem und meinem Leben ist, dass wir an dem Ziel, an dem eigentlichen Ziel ankommen. Der Sinn deiner und meiner Lebensreise ist die Gemeinschaft mit Gott, eine Ewigkeit im Himmel. Und die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, sie erinnert mich daran, dass wir auf unserer Lebensreise an einem Ziel ankommen müssen und wir müssen auch das Ziel kennen. Sonst kann man sich ganz schön schnell verlaufen und auf Irrwegen verlieren. Beide finden sich sehr lebendig im Jenseits wieder vor. Sie wissen, wer sie sind. Sie erkennen sich sogar wieder. Sie wissen auch alles, was war und nehmen wahr, was jetzt geschieht. Und Jesus selber sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Matthäus 10, Vers 28, könnt ihr das mal nachlesen. Und zu dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt und der ihn erkennt als den, der er ist und der an ihn glaubt, sagt er: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Lazarus wurde von den Engeln ins Paradies begleitet. Dem reichen, gottlosen Kornbauer dagegen wird ausgerichtet: Heute Nacht werden sie kommen und deine Seele von dir fordern. Sein Ziel war ein Irrweg. Und so verpasste er mit der sich ihm anvertrauten Lebenszeit die richtigen Prioritäten zu setzen. Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Das bedeutet aber keineswegs, dass er das Leben satt hätte oder lebensmüde wäre. Nein, vielmehr hängt diese Aussage ganz eng mit der ersten zusammen. Christus ist mein Leben. Für Paulus ist Sterben ein unvorstellbar großer Gewinn, weil das Sterben die Tür zur sichtbaren Lebensweise mit Jesus ist. Er lebt hier schon mit Jesus, aber nur im Glauben. Wir leben hier im Glauben, nicht im Schauen. Aber das verändert sich mit dem Tod. Beim Sterben geht die Tür auf nach Hause. Wir werden ihm gegenüberstehen, wir werden ihn sehen, an den wir geglaubt haben und für den wir gelebt haben. Sterben ist mein Gewinn. Mein Gewinn, kann Paulus aber auch deshalb sagen, weil die Hoffnung auf das Leben auf der anderen Seite bei Jesus nichts Ungewisses oder Nebulöses wäre, sondern mit einer konkreten, sehr detaillierten Hoffnung verbunden ist. Nur ein paar Stichworte über dieses Leben. Ich komme nach Hause, ich gehe zu Jesus, ich werde ihn sehen, ich bekomme einen neuen Leib. Ich lebe in einer völlig neuen Dimension, abgewischte Tränen, kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Tod, keine Vergänglichkeit mehr. Wenn Christen sterben, gehen sie heim. Und gerade wenn der Weg manchmal mühsam ist, ist es umso wichtiger, dass ich weiß, ja, auch wenn der Weg mühsam ist, ich bin unterwegs, um das Ziel zu erreichen. Ich bin auf dem Nachhauseweg in meine himmlische Heimat. Für Paulus war diese Realität glasklar. Und deshalb konnte er sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und dann sagt er einen Vers davor oder ein paar Sätze davor, dass Christus verherrlicht werde. Ich warte und hoffe sehnlich, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, sei es durch das Leben oder den Tod. Philipper 1, Vers 20. Paulus weiß, es wäre jetzt besser und schöner und einfacher vielleicht sogar, bei Christus zu sein. Aber nötiger ist zuerst noch etwas anderes. Er gibt Hinweis, dass er noch einmal frei sein wird. Und wenn das so ist, dann wird er das tun, was jetzt noch zu tun ist. Nämlich, dass Christus durch ihn verherrlicht wird. Und er stellt sich vor, ja, wenn ich vielleicht nochmal frei werde, dann kann ich vielleicht nochmal zu euch, den Philippern, kommen und ich kann vielleicht nochmal eine Bibelstunde halten und ich kann euch ermutigen und ich will in all dem mit euch auf diesem Weg mit Gott unterwegs sein. Warum? Wegen einem Ziel, dass Christus durch mich verherrlicht wird. Das ist das Ziel, das ist der Inhalt seines Lebens und das ist das Ziel und das ist der Inhalt, den Gott auch für dein und mein Leben hat. Nichts anderes. Darin besteht unser Lebensglück, darin besteht unsere Lebenserfüllung. Was heißt das ganz praktisch? Du wurdest Christ, indem du einfach Gott vertraut hast und ihm im Glauben geantwortet hast. Genauso wünscht er sich, dass du dein Leben als Christ lebst, indem du ihm vertraust und er die Narbe sein darf, dieses Lebensrates, das sich um ihn dreht. Dass dein Leben sich um Jesus dreht. Vielleicht ist es eine Lebensherausforderung, die sich so groß vor dir aufgebaut hat, dass Gott in deinem Herzen anfing zu schrumpfen. Vielleicht ist es ein Kompromiss, den du in deinem Leben Raum gegeben hast und es ist an der Zeit, einen Schritt zu gehen und Jesus wieder neu zum Mittelpunkt zu machen. Vielleicht bist du müde geworden und so vieles ist zur Routine geworden, aber die Leidenschaft ist auf der Strecke geblieben. Und es ist vielleicht an der Zeit, aus der Routine herauszukommen und wieder ganz neu diese Herzensverbundenheit und Herzensbeziehung zu Jesus zu bestätigen und einzugehen. Vielleicht bist du auch an einer ganz anderen Stelle herausgefordert, ganz neu Gott einen Platz im Mittelpunkt deines Lebens zu geben. Ich möchte dich einfach einladen, wenn wir jetzt dann gleich, Marianne, vielleicht kannst du noch mal ein Lied dann mit uns spielen, zu Gott vielleicht in einem stillen Gebet zu sagen, Gott, und ich möchte, dass du ganz neu diesen Platz, diesen Mittelpunkt in meinem Leben erhältst. Christus ist mein Leben. Wo er für dich alles wird, da kommst du nicht zu kurz. Du musst nicht Angst haben, dass du verlierst, wenn er der Mittelpunkt ist. Da erlebst du, dass du Leben und volle Genüge hast. Ich wünsche dir, dass auch für dich Sterben Gewinn ist, weil du eine so große Hoffnung hast, dann bei Christus zu sein. Ich wünsche mir, dass diese tiefe Überzeugung von Paulus auch dein und mein Lebensziel und größter Wunsch ist, dass durch dich und mich Jesus verherrlicht werden möge. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn und in allem soll er, Christus, verherrlicht werden. Amen.